Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Unsere Themen heute sind die Didakta in Stuttgart, die vom 11. bis zum 15. Februar läuft, das Thema AI Literacy und dann wollen wir über TikTok sprechen und dann über die Entscheidung des Monats. Über diese Themen spreche ich und da freue ich mich sehr, dass er zu Gast ist mit Dr. Walter Kicherer. Er ist unser Fachmann im Bildungsbereich und ich spreche natürlich mit dem LFDI, mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias, hallo Walter.
Guten Morgen zusammen.
Hallo Chuck.
Chef, du bist uns zugeschaltet und wir können uns aber über einen Monitor sehen, das ist fein. Ich würde gleich das erste Thema einmal aufrufen, die Didakta. Die Didakta ist eine Bildungsmesse und sie ist in diesem Jahr in Stuttgart. Wir sind auch bei der Messe dabei. Walter, warum?
Ja, also ich denke, das gehört zu unseren Aufgaben. Also nach Artikel 57 haben wir auch die Aufgabe, die Öffentlichkeit über Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte zu informieren. Und da steht sogar explizit noch drin, dass Kinder da besonders Beachtung finden sollten. Und wenn wir jetzt auf die Didakta gehen, wer kommt denn auf die Didakta? Das sind Erzieher, das sind Lehrkräfte, das sind Schulleitungen, Schulsozialarbeiter. Und das sind also alles Menschen, die viel mit Kindern zusammenarbeiten. Und deswegen macht es für mich einen ganz großen Sinn, dass wir auf die Didakta gehen, damit wir dort auf der Didakta diese Menschen mit dem Thema Datenschutz in Verbindung zu bringen, sie aufzuklären, zu beraten und die es dann eben entsprechend mit ihren Kindern, mit denen sie in ihrer Arbeit zu tun haben, dann entsprechend umgehen können.
Du wirst dabei sein bei der Didakta, ich bin auch dabei, Simone ist auch dabei. Chef, mussten wir dich davon überzeugen, dass das was Tolles ist oder fandst du das auch von Anfang an gut?
Ich fand das von Anfang an gut und bin selbstverständlich auch dabei und ja, werde das ein oder andere Gespräch, hoffe ich mal, führen an dem Mittwoch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Geht ja über mehrere Tage und am Mittwoch bin ich den ganzen Tag da vor Ort und freue mich auf gute Gespräche.
Ich glaube, da wird es viele geben, die auch mit dir ins Gespräch kommen wollen. Aber um mal so zu sagen, wo findet man uns denn, Walter? Sag mal, das ist der Stand.
Unseren Stand, den wir gemeinsam mit anderen Aufsichtsbehörden machen, den findet man in Halle 5, Standnummer D50.
Das ist super. Die Themen hast du auch so ein bisschen genannt. Chef wird dabei sein. Andere Aufsichtsbehörden, das ist ja nicht ganz die DSK, die dabei ist, aber es sind 5 weitere Aufsichtsbehörden, die Kolleginnen aus Hessen, aus Thüringen, aus Sachsen-Anhalt, aus Berlin und Rheinland-Pfalz sind mit dabei. Das ist super. Wir werden gemeinsam Stand haben, aber werden auch sozusagen mit allen ins Gespräch kommen, die mit uns ins Gespräch kommen wollen. Wir waren ja schon letztes Jahr da, Walter. Willst du einmal ganz kurz sagen, wie war das Feeling letztes Jahr?
Ja, es war toll, ein Teil von der Didakta zu sein. Wir hatten viele, viele Gespräche. Ich habe an einem Tag mal so eine Strichliste geführt. Ich bin auf 100 Striche gekommen, das heißt 100 Beratungen haben wir geführt. Manche relativ schnell und oberflächlich, aber teilweise auch ziemlich intensiv. Und die Leute haben das eigentlich sehr gut aufgenommen. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben viel Infomaterial gehabt, viel verteilen können, viel darauf hinweisen können, wo bekommt ihr denn Infos, wenn ihr zum Beispiel im Thema Medienkompetenz mit euren Schülern irgendwas machen wollt. Und zwar, da hatten wir Material von der Grundschule bis zu den Älteren, also gerade die Berliner bieten da relativ viel an für die Grundschule und für die Kindergärten. Und das war toll und ich würde mich freuen, wenn das wieder, und ich gehe davon aus auch, dass es wieder auch in Stuttgart so sein wird, vor allem, da das ja jetzt bei uns hier im eigenen Ländle ist.
Mhm. Ganz kurz, bevor ich dich frage, Chef, was so deine Erwartungen sind, da, wir geben ja nicht nur Infos von uns, sondern wir nehmen ja auch Input auf, ne? Wir lernen ja auch von den Leuten, die da unterwegs sind und uns Sachen erzählen. Könntest du eine Top 3 sagen, wo du sagst, das war total gut, dass mir die Infos bei mir gelandet sind oder dass ich das mal gehört habe, auch wenn du es vielleicht weißt, aber die Dringlichkeit zu verstehen. Also gibt es da so eine Top 3, wo du sagst, das war super, weil Leute haben mir erstens, zweitens, drittens erzählt.
Ja, also das ist eine tolle Geschichte. Auch wir nehmen natürlich viel mit, weil die Leute, also das, was sie uns fragen, das ist natürlich auch das, was wir sonst immer mitbekommen. Also ich habe den Eindruck, dass das Thema Datenschutz zwar bekannt ist, aber es ist nicht immer ganz klar, was damit gemeint ist. Was sind personenbezogene Daten? Also wo muss ich denn aufpassen? Was sind die Do's and Don'ts im Bereich Datenschutz? Es sind, glaube ich, auch ganz viele Ängste an der Stelle da, also in der Richtung, oh, Datenschutz, ach, ich darf ja gar nichts mehr tun. Da das dann zu sagen, nee, das stimmt nicht, also ihr müsst auf das und das achten. Und das habe ich aber mitgenommen, dass wir immer noch ganz viel zu tun haben, um da aufzuklären, dass da die Ängste weg sind, dass die weg sind, dass die wissen, was kann ich denn machen. Und wir haben auch IT-Firmen beraten, das sind ja auch viele Anbieter für IT an der Schule. Und da habe ich auch mitbekommen, dass da auch noch ganz viel Bedarf ist.
Also, da kann man dann so Tipps geben und sagen, achte mal da drauf oder hast du schon mal davon gehört? Oder
ja, so, genau, oder? Solche Geschichten.
Chef, was sind deine Erwartungen? Wir sind jetzt in Stuttgart, es ist sozusagen Heimspiel, dass wir nicht weit reisen müssen. Was sind deine Erwartungen? Welche Themen glaubst du werden auf uns zukommen? Willst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also erstmal vom Ansatz her finde ich das sehr, sehr, sehr richtig. Der Datenschutz geht dahin, wo er gebraucht wird, in einen Bereich, wo junge Menschen sind, die besonders vulnerabel sind. Und ja, was erwarte ich? Also Metathema wird sicherlich sein, KI in der Schule. Es gibt unterschiedlichste Dienste, unterschiedlichster Couleur, die zum Einsatz gelangen. Und da braucht es unsere Beratung. Auch da ist es so, dass der Datenschutz Innovation nicht verhindert. Man muss die Systeme gerade in diesem sensiblen Bereich einfach gut machen. Und da hilft es, wenn man früh dabei ist, wenn man früh auch zeigt, welche Angebote sind da, was wird schon versucht, was ist draußen schon sozusagen in freier Wildbahn, wie kann man das Ganze besser machen. Also wir sind lernende, manchmal auch lehrende Behörde natürlich, ne, weil wir dann gewisse Dinge, wie Walter Kicherer das schon ganz richtig erklärt hat, auch nochmal erklären, warum überhaupt personenbezogene Daten an welcher Stelle zum Problem werden können, bei welcher Eingabe, wenn wir jetzt irgendwelche Chatbots haben und da muss man sich die Schnittstellen ein bisschen näher angucken und das kann man schon ganz gut im Gespräch, glaube ich.
Ja, voll gut. Walter, deine Erwartungen?
Also ich erwarte wieder viele Gespräche. Ich werde natürlich auch selber über die Messe gehen, wird auch dann im einen oder anderen Stand, vor allem bei den Herstellern, mich zeigen und wird auch mit denen versuchen, ins Gespräch zu kommen, weil das ist mir ganz arg wichtig.
Ja. Was sind denn die Themen, die wir erwarten? Was sind denn unsere Themen im Bildungsbereich, Chef, die gerade virulent sind? Wo sind wir im Land aktiv? Was beschäftigt uns? Ist es deckungsgleich mit den Themen, die du als Erwartung auch gerade formuliert hast? Oder gibt es da noch andere Baustellen, Punkte, Themen, die wir diskutieren wollen müssen? Hast du da noch ein, zwei Beispiele für uns?
Ja, also KI in der Bildung, Bildungsportal sicherlich in der einen oder anderen Ausbuchstabierung und ich könnte mir vorstellen, dass auch der Evergreen MS365 eine Rolle spielt.
Wie ist denn das? Darf ich jetzt ChatGPT in der Schule benutzen, Chef?
genauso einfach und pauschal kann man das beantworten. Ja? Also, ich versuche es mal relativ einfach darzustellen. Besser wäre natürlich an dieser Stelle, wenn man gerade im Bildungsbereich digital souverän wäre, auch im Bereich der KI, was bedeuten würde, dass man Modelle so kontrolliert wie möglich einsetzt, vielleicht sogar auf landeseigenen Rechenzentren, Open-Source-Alternativen. Das hat man an anderer Stelle versäumt über Jahre. Die ja, Zeche bezahlen wir jetzt. Und von daher müsste man jetzt an der Stelle aufbauen. Ich weiß aber auch, dass das im Land schon passiert. Und wenn es andere Dienste sind, du hast einen genannt, einen besonders großen Akteur, dann wird man sich überlegen müssen, mit welchen technisch-organisatorischen Maßnahmen, wie die Datenschützer das immer so gerne nennen, man einen verantwortungsvollen Umgang gelöst kriegt. Und das muss man tatsächlich, dazu muss man dann in den Maschinenraum und sich genau angucken, was passiert.
Dann würde ich auch sagen, schließen wir die Didaktabkommen zum nächsten Thema. Nochmal 11. bis 15. Februar. Du, Chef, bist am 12. da und bist am Stand. Das wird prima. Und dann würde ich auch zum nächsten Thema kommen, aber auch einen Bezug herstellen. Das Thema AI-Literacy, die KI-Verordnung, haben wir jetzt alle auch in diesem Podcast sehr oft besprochen, auch angekündigt. Ab dem Februar sollten alle, die mit KI arbeiten wollen, sich mit AI-Literacy auseinandergesetzt haben, auseinandersetzen. Das gilt auch für den Schulbereich, oder Walter?
Ja klar, gilt das auch für den Schulbereich, also zumindest wenn Lehrkräfte KI einsetzen, aber was man so allgemein hört, hat es ja ziemlich zugenommen. Also ich glaube, viele Lehrkräfte verwenden schon KI in ihrem Unterricht beziehungsweise benutzen es in der Unterrichtsvorbereitung und die müssen eigentlich jetzt eigentlich alle KI-kompetent sein. Und da muss man sich erstmal überlegen, was ist KI-Kompetenz? Da müssen wir, glaube ich, noch drüber reden dann ein bisschen, was man darunter im schulischen Bereich zu verstehen hat.
Ja, also ich will jetzt gar nicht so tief in die Definition. Natürlich definiert die KI-Verordnung, was das in der Vorstellung der KI-Verordnung ist. Also in Artikel 4 ist geregelt, ich vereinfache das jetzt mal sehr stark, wenn man KI einsetzt, dann muss man im Unternehmen, in öffentlichen Stellen die dafür erforderliche Kompetenz abbilden. So, und das wirft jetzt ganz viele Fragen auf, was das genau heißt. Das ist dann auch vorne bei den Definitions nochmal ein bisschen näher definiert, aber so richtig weiß man am Ende des Tages das dann auch nicht. Das hat offensichtlich oder muss wohl rechtliche Komponenten haben, dass man also weiß, was macht die KI-Verordnung eigentlich mit verschiedenen KI-Systemen, wenn die hochriskant oder auch nicht hochriskant sind. Ist man im Bildungsbereich möglicherweise im hochriskanten Bereich? Ja, in der Regel schon. Das ist das eine, aber das andere wird sicherlich auch sein, dass es technisch, dass einem so ein bisschen klar ist, was macht eigentlich so ein Modell, wie kommen die Wahrscheinlichkeiten zustande, die Gewichtung, Input, Output, gibt es da Filter gegebenenfalls noch, die vor- oder nachgeschaltet sind. Das heißt, das ist eine interdisziplinäre Vorstellung zumindest, dass man KI einigermaßen gut einordnen kann, technisch, rechtlich, aber wahrscheinlich auch sozial und gesellschaftlich. Und das bitte alles abbildet. Ne? Und das wirft jetzt natürlich ganz, ganz, ganz viele Fragen auf, dieser Artikel 4. Was heißt das konkret? Und da draußen die Unternehmen fragen natürlich als allererstes, ja, was kostet es denn, wenn ich das nicht mache? Ja, und wenn man dann guckt, ist es ein Bußgeldtatbestand? Das ist nicht explizit als Bußgeldtatbestand geführt in der KI-Verordnung. Was nicht heißt, dass es sanktionslos komplett ist. Also sowas Ähnliches haben wir auch in der Datenschutzgrundverordnung. Wenn man gegen Prinzipien verstößt, verstößt man meist an mehreren Stellen der DSGVO dagegen und dann kann das durchaus Folgen haben. Aber ein unmittelbares Bußgeld wird schon allein deswegen schwierig, weil man sich unter diesem ganz abstrakten Artikel 4 momentan noch nicht so wahnsinnig viel vorstellen kann. Das heißt also, da wird es noch oder da gibt es noch Konkretisierungsbedarf.
Alter, übersetzt das mal auf Schule, bitte.
Ja, also im schulischen Bereich, also Kompetenzen sind im schulischen Bereich ja kalter Kaffee, also da gibt es schon viele, viele Ideen und wie das aussieht. Und wenn ich mir auch die Definition in der KI-Verordnung anschaue, das ist doch sehr, sehr nah an dem KI-Kompetenzbegriff, wie man ihn aus der Pädagogik kennt. Es kommt mit Kenntnisse, der Herr Keber hat es ja gerade angesprochen, wie sieht es denn eigentlich im Maschinenraum aus? Ich denke, das ist ein Teil von Informatik an der Schule. Wie funktioniert denn so eine KI? Da wäre es dann wichtig, ich stecke vorne irgendwelche Trainingsdaten rein. Ich komme nachher nochmal drauf, warum das wichtig ist. Und auch der Herr Keber hat es gesagt, da spielt natürlich Statistik ein bisschen eine Rolle. Wir kommen dann ist das Verständnis klarer, woher kommt dieser Bias, also dass da vielleicht irgendwelche Vorurteile drin sind. Das hängt ganz zentral mit den Trainingsdaten zusammen. Und wenn ich das verstanden habe von der Technik, dann verstehe ich auch, welche Auswirkungen so ein Bias haben könnte. Genauso diese statistische Geschichte, das hat mit den Halluzinationen zu tun. Wir wissen alle, dass die KI manchmal Sachen rausgibt, die falsch sind, aber sprachlich wunderbar verbrämt, sodass jeder meint, das passt. Dann der nächste Punkt ist, vor an der Schule ist, sachkundiger Einsatz, so steht es auch in der KI-Verordnung drin. Die Frage ist, kann ich KI an der Tafel unterrichten, nur dass ich es an die Tafel schreibe? Ich denke, nein, ganz klar nein, also ich muss es auch praktisch benutzen. Das heißt, die KI muss auch an den Schulen von den Schülern eingesetzt werden, damit sie eben auch die ganzen Geschichten kennenlernen. Da kann man auch Dinge machen, wo sie dann feststellen, oh, da ist ein Vorurteil doch drin, das kann doch gar nicht so sein oder das stimmt doch jetzt gar nicht. Und das lerne ich am besten learning by doing. Also das ist für mich sachkundiger Einsatz. Und dann sind wir automatisch auch, was der Herr Keber gerade angesprochen hat, diese gesellschaftlichen Auswirkungen. Wie wirkt sich denn das aus, wenn da falsche Dinge drin sind, falsche Dinge gesagt werden, wenn da Vorurteile drin sind? Das hat vielleicht dann auch sogar einen Vorteil, dass man oft auf das Thema Vorurteile eingeht, also Geschlechter oder von der Migration her. Also das hat vielleicht auch, bringt auch was für andere Fächer an der Stelle, für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer an der Schule, weil da kann man Dinge dann ganz konkret erleben, die diskutiert werden müssen in unserer Gesellschaft und eben auch in der Schule.
Jeff, wie siehst du das? Jetzt haben wir die Technik, die da ist. Wir müssen einen sachkundigen Umgang dazu finden. Man kann die Technik im Zweifel nicht einfach so einsetzen, wie sie einem auf den Tisch gelegt wird, wie sie aus der Steckdose vielleicht kommt, müssen aber damit umgehen. Und dann sind wir Datenschützer auch gefragt, da Support zu geben. Wie löst man das auf, dass das, was Walter gesagt hat, möglich wird? Dass man an der Schule mit der Technik umgehen kann?
Ja, ich muss mir Prozesse überlegen. Ja, also man braucht Gefäße. Ne? Also die abstrakte Vorgabe muss in Unternehmen, in Schulen, in öffentlichen Stellen abgebildet werden. Ja? Und ich muss mir überlegen, ja, mache ich das jetzt mit dem 150. E-Learning-Tool, das bei Unternehmen irgendwie durchgeklickt werden muss, einmal im Halbjahr. Das wird schon in Unternehmen nicht so in dieser ja sehr, sehr trivialen Form, wie ich es jetzt überzeichnet habe, ne, funktionieren können. Und in der Schule schon zweimal nicht. Walter Kicherer hat es ja gerade erzählt oder darauf hingewiesen, man muss jedenfalls, wenn man es echt lernen will, auch damit umgehen. Man wird dann Prozesse überlegen müssen. Ist das dann Teil des Informatikunterrichts oder mache ich extra Module? Man muss sich ganz einfach Formate überlegen. Ja, und das muss man ausbuchstabieren. Ich meine, in einer idealen Welt, 2.2. war schon, wäre das alles schon ausbuchstabiert und auf der Straße. Tatsache ist natürlich, ist es nicht so. Einige haben schon was und das wird man jetzt laufend verbessern müssen. Ne? Und das ist ja auch insoweit Learning by Doing.
Und warum die KI-Verordnung, warum läuft das so sukzessive? Wenn ich das jetzt so höre, ist sozusagen AI-Literacy so eine Art, ist das ein pädagogischer Ansatz, dass man sagt, erst gilt die AI-Literacy,
dann... Nee, ich weiß gar nicht, ob das jetzt pädagogisch ist, mit dem Artikel 4 anzufangen. Das ist im Grunde die Überlegung, eine Verordnung mit weitreichenden Folgen sukzessive unmittelbar anwendbar werden zu lassen und dass es verschiedene Zeitpunkte gibt. Das ist etwas, was wir in der Rechtsetzung in der Europäischen Union schon länger kennen, ja auch von der Datenschutzgrundverordnung, die ja bekanntlich 2016 schon in Kraft getreten ist. Dann hat man gesagt, naja, wir legen nochmal 2 Jahre drauf bis zur unmittelbaren Anwendbarkeit, damit sich die Unternehmen rüsten können und sich auf dieses neue System einlassen können. Und so ähnlich ist der Grundgedanke sicherlich auch bei der KI-Verordnung, wobei ich hier noch ergänzen muss, das ist zwar, der Artikel 4 ist seit dem 2.2. unmittelbar anwendbar, aber der Artikel 5 auch. Das muss man sich also klar machen. Also auch die verbotenen KI-Techniken, also einer der wichtigsten Punkte, ne? Also wo man sagt, das sind jetzt rote Linien, diese Art von KI möchte ich in einer europäischen Wertegemeinschaft nicht haben. Auch das ist anwendbar seit dem 2.2. Ja, und jetzt das feinere Ausbuchstabieren, was jetzt in Zukunft dann mit weiteren Anwendbarkeitsschritten kommt, das wird weiter spannend zu beobachten sein.
Also du hast gesagt, man muss sich Prozesse überlegen. Wir haben darüber gesprochen, dass es an der Schule eingesetzt werden soll. Es wird ja teilweise schon genutzt. Haben wir da auch schon einen Beitrag zu geleistet, dass es genutzt werden kann? Und zweite Frage, Walter, wenn Artikel 5 gilt, also Emotionserkennung von Schülern, ob sie Lust auf den Unterricht haben, das wäre jetzt nicht erlaubt, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also so steht es im Artikel 5 drin, dass Emotionserkennung nicht erlaubt ist. Was wir schon getan haben, Herr Keber hat es schon angesprochen, die Schulen betreiben das ja nicht selber, diese KI, sondern das wird immer durch Externe betrieben. Und da haben wir auch schon intensiv Beratungsleistung gegenüber dem Kultusministerium betrieben. Wie ist so eine KI zu gestalten, dass sie in der Schule eingesetzt werden kann? Und da haben wir auch eine ganz gute Lösung gefunden. Herr Keber hat es ganz am Anfang heute schon angesprochen. Warum die Bildungsplattform ist ja zentral von Baden-Württemberg, wird da von Baden-Württemberg vom Land zur Verfügung gestellt. Warum könnte man da nicht auch entsprechende KI-Komponenten einbauen, wo dann die Schulen dann alle drauf zugreifen? Und da denke ich, ich würde mich freuen, wenn wir da auch das Kultusministerium wieder beraten könnten. Wie ist das zu gestalten? Wie sieht das aus? Damit eben die Schulen da auch eine gewisse Rechtssicherheit haben und sagen können, na gut, wenn ich das Tool nehme, dann ist das in Ordnung. Das würde ich einen guten Weg finden.
Was mir dazu jetzt gerade spontan dazu einfällt, ne, wenn wir ein Bildungsportal haben, dann brauche ich auch Inhalte. Ne? Also das eine ist natürlich immer, ist die Infrastruktur selbst datenschutzrechtskonform. Jetzt haben wir über AI-Literacy gesprochen und dann könnte man sich schon vorstellen, dass mehrere Akteure aus dem schulischen Bereich, uns sehe ich da auch in der Beratung, ein inhaltliches Modul auch aufsetzen, AI-Literacy. Das muss ja nicht jede Schule, muss das ja nicht das Rad neu erfinden, sondern da könnte man sich zusammensetzen und sagen, wir machen ein oder zwei Module auch inhaltlich zu diesem Thema mit Menschen aus der Technik, aus dem Bereich Recht, die sich da zusammensetzen, auch didaktisch. Da brauchen wir jemanden, der da noch sagt, wie macht man das didaktisch ordentlich, dass es auch spannend ist und dass die Schülerinnen und Schüler das sich auch angucken. Und dann würde man die Inhalte zusammengestalten. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ich übersetze das mal. Walter, mach mal eine Schulung.
Also ich möchte die Schleife wieder zum ersten Thema heute führen. Didakta. Das Gefühl auf der Didakta ist auch ganz viel das Thema KI im Vordergrund. Ja. Also gibt es ganz viele Vorträge. Ja. Und das möchte ich auch ausnutzen. Ich möchte da hingehen zu den Vorträgen und mit den Referenten ins Gespräch kommen. Und die Idee vom Herrn Keber, ja, Sie haben recht, also das muss man auch inhaltlich ausgestalten. Wie kann ich denn die AI-Literacy rüberbringe an die Schüler. Wie könnte so ein Unterricht aussehen? Und da muss man ins Gespräch kommen. Ich glaube, Leute aus der Pädagogik, Leute, die sich im Recht auskennen. Und das Ganze ist für mich sowieso ein Teil der Medienbildung. Also die KI-Kompetenz ist ein Teil für mich von der Medienkompetenz. Und es muss jetzt dringend rein, überall in die Lehrpläne und Bildungspläne und ganz konkret, wie setze ich es um? Da muss man noch viel tun, glaube ich auch.
Das Thema nehmen wir mit auf die Didakta. Wer möchte, dass wir da sozusagen einen Beitrag zu leisten, sind wir dabei. Dann würde ich sagen, AI-Literacy hätten wir jetzt auch besprochen. Ich würde zum nächsten Thema kommen. Dann würde ich auch, ist wahrscheinlich auch im Schulkontext interessant, das Thema TikTok mal ansprechen. Also momentan wird viel über TikTok diskutiert. Die Frage ist, wie geht man mit Social Media um? Die Debatte ist breit und wird intensiv geführt. Auch TikTok ist ein Thema. Wir haben im vergangenen Jahr für öffentliche Stellen so eine Checkliste mal geschrieben. Wer TikTok nutzt, soll das mal würdigen und sich anschauen. Vielleicht findet derjenige dann auch Hinweise darauf, worauf zu achten wäre. Und jetzt haben wir jüngst, und darauf will ich jetzt kommen, Chef, mal die Datenschutzerklärung von TikTok uns angeguckt und leicht verständlich übersetzt. Und du hast dazu auch ein Video gemacht. Das Bildungszentrum hat ein Video dazu gemacht. Warum machen wir das?
Ja, also man kann jetzt natürlich mit nur einem rechtlichen Auge sich das Ganze anschauen und wird viele schwierige Fragen zu beantworten haben. Ich will an der Stelle jetzt nicht in die Tiefe von Joint Control und der Rechtsprechung des EuGH und was das alles bedeutet, sondern ich will einen Schritt zurückgehen und auch ein gewissen Stück weit Realitäten Rechnung tragen. Also wir haben erstmal versucht zu helfen mit dieser Checkliste. Und wenn man diese Checkliste abarbeitet, dann ja, wird man schon sich selbst die ein oder andere Frage stellen müssen, ob man das tatsächlich abbilden kann. Wenn man es gleichwohl tut, dann wäre zumindest, ne, ohne dass ich damit jetzt sage, akzeptiere auch rechtlich irgendeinen Zustand, dann muss man oder wäre es zumindest schön, wenigstens ordentlich zu informieren. Wen? Die Nutzenden. Ne? Also, dass man es sich so einfach macht und sagt, naja, ich benutze zwar eine Infrastruktur und die Infrastruktur hat da so ihre Probleme beim Datenschutz, aber mir ist das gänzlich wurscht. Das finde ich schwierig. Wenn man dann das schon zur Kenntnis nimmt, dass man eine bestimmte Infrastruktur benutzt, dann kann man vielleicht oder sollte zumindest dabei helfen, zu erklären, was dort passiert. Und es ist ein ganz, ganz großes Problem, dass das von vielen Nutzenden, und da kann man den Nutzenden wahrscheinlich gar keinen, also meines Erachtens nach keinen Vorwurf machen, dass es ganz schwer zu verstehen ist, was denn mit den eigenen Daten passiert. Jetzt gibt es Dienste, die dann natürlich das Ganze schon erklären, zumindest auf dem Papier mit einer Datenschutzerklärung und die schreiben da rein, was machen sie alles mit den Daten. Dann ist aber immer das Problem, kann man das eigentlich verstehen? Also kann ein Verbraucher, der oder nutzender Nutzer, der sich das durchliest, kann man das verstehen? Und das ist jetzt kein intellektuelles Problem. Problem, sondern die Texte sind wahnsinnig lang. Also das heißt, müsste schon sehr viel Zeit investieren und sind natürlich zum Teil auch nicht unbedingt so formuliert, dass das sehr präzise und direkt klar wäre, was das eigentlich heißt. So, das heißt, ich habe einen gewissen Bedarf, Datenschutzerklärungen, ich will mal sagen, zu übersetzen, so zugänglich zu machen, dass man wirklich versteht, was da überhaupt Sache ist. So, und das haben wir so ein bisschen zum Anlass genommen, um die Datenschutzerklärung von TikTok zu erklären. Und dann haben wir ein Video gemacht und wahrscheinlich ist das auch noch zu lang und die Sprache, die ich benutze, wahrscheinlich auch noch zu sperrig, sodass wir einen jungen Menschen auch aus unserer Behörde gebeten haben, in einer Sprache, die wirklich auch so ist, dass sich vielleicht auch junge Menschen davon angesprochen fühlen, mal ganz eingedampft, ja, was heißt das eigentlich? Was passiert mit den Standortdaten? Wie ist das mit Direct Messages? Also wie geheim sind die? Wirklich mal das runterzubrechen. Und das ist, und wenn man dann diesen Dienst schon einsetzt, trotz aller Bauchschmerzen, dann könnte man zumindest daran oder mitwirken, dass die Informationspflichten so abgebildet werden, dass Menschen verstehen können, was mit den Daten auf diesen Plattformen passiert. Das war die Idee.
Chef, willst du sozusagen 2, 3 Punkte nennen, wie das dann einfach erklärt dann tatsächlich klingt oder sich liest?
Dazu müsste ich es jetzt aufgeschlagen haben, virtuell habe ich gerade nicht, aber vielleicht hast du es da. Wir setzen es ja demnächst auf die Webseite, aber es ist sprachlich ganz, ganz einfach, zum Beispiel Umgang mit Standortdaten.
Ja.
Also ich finde es ganz toll, sowas runterzubrechen, das ist für mich Medienkompetenz und ich glaube, vielleicht kann man das auch für die Schulen anzeigen, also das mit den Schülern zusammen, wie sieht denn das aus, ein bisschen etwas besser formuliert dann.
Finde ich super.
Da könnte ich mir auch ein Projekt tatsächlich vorstellen, gemeinsam mit Schülern, ne? weil wir zum Teil auch weit weg sind von auch dem Kommunikationsverhalten von jungen Menschen. Und wenn junge Menschen oder etwas ältere junge Menschen, noch jüngeren Menschen in der eigenen Sprache erklären, was da passiert, dann wäre das eigentlich der beste Umgang mit der Problematik, ja.
Super Idee, ja.
Ich übersetze das hier auch nochmal. Simone und Walter, ein Arbeitsauftrag an euch. Setzt euch mal zusammen. Chef, what's next? Wenn man ein bisschen Zeitung liest, dann scheint ja jetzt sich auch so eine große Klage anzubahnen, die auch TikTok betrifft. Das war in den Medien zu lesen. Wie bewertest du das?
Die Class Action, die jetzt sozusagen, also würde man jedenfalls im amerikanischen Recht dazu sagen, die lanciert wird in Deutschland, in Europa. Hintergrund ist im Grunde Verbraucherrecht. Der Digital Services Act, der Digital Markets Act sind ja alles Rechtsakte, die ja einmal zum Teil aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, aber eben auch aus verbraucherrechtlicher Sicht sich bestimmte Plattformen, besonders große Plattformen, die also eine besondere Stellung haben, sich näher anschaut und, ich vereinfache jetzt sehr stark, eben die Nutzenden nicht überobligat benachteiligen sollen. So, und das kann man geltend machen. Das ist nicht immer eine datenschutzrechtliche Frage. Das kann auch datenschutzrechtliche Bezüge haben, aber das Verbraucherrecht geht da ein bisschen zum Teil in eine andere Richtung. Gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch Abweichungen. Und da sind jetzt, da ist ein Verfahren anhängig. Eine Kanzlei aus Leipzig, die sich mit diesen Themen intensiv befasst, hat das Ganze auf den Weg gebracht. Und vor dem Hintergrund des Digital Services Act schaut sich auch die Europäische Kommission letztlich hier die großen Akteure genauer an. Und da gibt es einige Akteure, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind TikTok und X, die da schon häufiger sehr, sehr unangenehm aufgefallen sind und die werden sich jetzt verantworten müssen, ja.
Okay, dann würde ich, Chef, den Teil von den 3 Punkten, die ich genannt habe, sozusagen, dass wir die besprechen, mal zu dem nächsten Punkt bringen, unsere Rubrik Entscheidung des Monats. Worum geht's? Was ist da der Gegenstand?
Ja, in meiner unabhängigen Art habe ich ja schon das Format schon mehrfach umgetauft. Ne? Also es war ursprünglich das Urteil des Monats. Ja? Und dann haben wir das immer gemacht und alles war gut. Und dann hatten wir, glaube ich, mal einen Beschluss und dann mussten wir sagen, das ist jetzt eigentlich kein Urteil, dann taufen wir es um. Entscheidung des Monats. So, und heute gehe ich noch einen Schritt weiter. Und sage, ich habe noch nicht mal eine Entscheidung, denn sie ist eine Entscheidung hat, das wissen die Juristen, etwas Verbindliches. Ne? Das ist irgendwas, was verbindlich ist. Und der Gegenpart ist was nicht verbindlich ist, das wäre eine Empfehlung. So. Und was ich heute mitgebracht habe, ist sozusagen das Papier des Monats. Und da wir über AI-Literacy gesprochen haben, habe ich überlegt, ich müsste ja irgendwas zum Thema machen. Ne? Nun gibt es dazu natürlich noch keine Entscheidung, also geht das nicht. Aber es gibt ein sehr interessantes Papier, das nennt sich Living Repository of AI Literacy Practices. Und das ist vom AI Office der Europäischen Kommission, also eine Institution gegründet unter dem Dach der KI-Verordnung, herausgegeben worden. Jetzt gerade die Tage, war es am Sonntag? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ja, war Sonntag nicht der 2.? Ja, doch. Was steht da drin? Wir verlinken das auch in den Shownotes, ist öffentlich zugänglich, 40 Seiten starkes Papier und das im Prinzip ein bisschen aufzeigt, was gibt's denn schon, wer macht denn schon was zu AI-Literacy und wie sieht das denn aus? Ja? Das ist, wie gesagt, kein Urteil, ist auch keine Entscheidung, sondern es ist das Zusammentragen von, was gibt's denn bei verschiedenen Akteuren schon so? Und was sind da für Akteure genannt? Verschiedene Unternehmen sind dort bezeichnet, die schon etwas im Einsatz haben. Das sind verschieden große Unternehmen, also Mikrounternehmen, Startups, so 1 bis 15 Mitarbeitende, aber auch ganz große, über 250 Mitarbeitende. Und die werden dort konkret bezeichnet, ne? Also wie die heißen, Telefonica ist da zum Beispiel dabei, eine große Versicherung, Generali, NBW ist dabei. Und also die haben da offensichtlich mitgemacht. Ne? Die sind befragt worden und haben mitgemacht. Und dann kann man dort sehen, haben die schon etwas komplett eingeführt? Also gibt es schon ein komplett ausgerolltes System? Oder sind die momentan dabei, das auszurollen? Oder haben erst damit begonnen? Dazu gibt es Informationen. Und dann wird auch so ein bisschen gesagt, Wie machen die das konzeptionell? Also man kann leider nicht die ganzen Inhalte abrufen, so nach dem Motto, ist ja super, ich kann die ganzen PowerPoints dort abrufen, das nicht, sondern da wird so ein bisschen das Konzept vorgestellt. Das heißt, da wird dann gesagt, welche Zielgruppen adressieren die mit ihren Kursen? Ist da Technik und Recht dabei? Sind die Kurse angepasst, also verschiedene Niveaus, dass ich sage, ich mache erstmal so ein Basismodul und dann mache ich ein fortgeschrittenen Modul oder ich vertiefe jetzt einige Bereiche aus der Technik oder dem Recht. Und wie sind so die Prozesse? Ne? Das findet man in diesem Papier, das ist 40, ich glaube 40 Seiten lang und ist eine interessante Lektüre, ne? Dass man so mal so ein bisschen guckt, wo stehen da eigentlich die Unternehmen. Also tatsächlich da der Fokus Unternehmen, weniger öffentliche Stellen.
Das wollte ich gerade fragen, ob öffentliche Stellen oder gar Aufsichtsbehörden dabei sind. Und dann wollte ich fragen, stehen wir da auch drin, weil wir auch ganz viel machen zum Thema AI-Literacy und Input geben. Aber das kommt dann wahrscheinlich noch irgendwann.
Genau, das kommt in der Version 2.0, stehen wir dann auch drin.
Ja, dann kann ich ja, die Frage, wer hat gewonnen, ist dann tatsächlich...
Schwierig, ist ganz schwierig, ja. Vielleicht, also wenn du es jetzt überzeichnen willst, würdest du sagen, die KI hat gewonnen, ne? Weil die ist überall, die geht auch nicht weg und man muss sich damit auseinandersetzen. Vielleicht kann man das mal so sagen.
Also mich hätte es noch interessiert, ob man da rauslesen kann, was die unterschiedlichen Firmen darunter verstehen, also und zwar konkreter verstehen, wie es jetzt in der KI-Verordnung drin ist, also, ob die das runtergebrochen haben, das würde mich noch interessieren.
Ja, es sind, glaube ich, schon unterschiedliche Methodiken, die man da ablesen kann. Das glaube ich schon. Da kann man auch, glaube ich, so eine Matrix draus machen, um zu gucken, wie verschieden die Ansätze sind. Es ist relativ bunt, das Bild. Ne? Also insbesondere eben, weil sowohl ganz kleine Unternehmen als auch eine Riesen-Company und das ist natürlich nicht unmittelbar vergleichbar. Ne? Da gibt es schon Unterschiede.
Prima. Dann würde ich sagen, die Lektüre des Papiers lohnt sich. Es ist etwas Gutes des Monats. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Liebe Zuhörenden, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre. Lektüre des Papiers. Lieber Chef, dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Walter, dir auch ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und soweit von dieser Stelle. Wir sehen uns hoffentlich auf der Didakta, liebe Zuhörenden. Dann vielen Dank und auf bald.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss und wir sehen uns auf der Didakta.